Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich. Über dies und das und jenes. Im Hause des Glücks ist der Warteraum das größte Zimmer, sagte der alte Yogameister Werner Malenski zu dem eingebildeten, jedoch außerordentlich hübschen Starlet Anna Bachschneider, während er sie zu einer Brezel verknotete. Sie hatte ihn gereizt, herablassend behandelt und besaß keine Wertschätzung für die spirituelle Kraft seiner Lebenseinstellung. Es sollten Tage vergehen, bis Anna Bachschneider sich aus dieser Verknotung befreien konnte. Werner Malenski hatte sich in der Zwischenzeit abgeseilt und eröffnete unter falschem Namen in einer kleinen Einkaufsstraße von Passau das Eiscafé Felatio.
Rhododendron! Das ist eine Blume. Ich sollte das erste Wort jetzt sagen.
Das ist eine
Hier
Blume.
Ist fest und flauschig. Olli hat gerade gesagt, starte doch mal die Sendung, indem du das erste Wort sagst. Und du warst jetzt überrascht, dass ich so ein extravagantes Wort mir ausgesucht habe, ne?
Nein, ich hab mich ein bisschen gewundert. Vielleicht bist du jetzt gerade ein Blumenfreund geworden. Du hast ja gerade neue Blumen gekauft, deswegen ist das Wort in deinem Wortschatz drin, weil du heute Morgen schon...
Nein. In Bremen gibt es einen Rhododendron-Park. Da war ich früher ganz offen mit meiner Oma, die liebt nämlich Rhododendron. Und da sind wir mal hingefahren, am Wochenende schön, wenn man nicht zum Friedhof fuhr, früher mit der Großmutter, den Großeltern, dann ist man in den Rhododendron-Park gefahren. Oder in die Lüneburger Heide, auch immer ein schöner Ausflug. Scharfe Kuchen.
Bist du auch so oft mit deinen Großeltern auf den Friedhof gegangen, ja?
Ja, genau. Also ich komme auch aus einer Friedhofsfamilie. Hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig am Sonntag, den 18. September. Olli Schulz ist heute zum zweiten Mal bei sich zu Hause. Ich bin in meinem YouTube-Zimmerchen. Entspannte, gechillte Stimmung irgendwie. Ich habe das Gefühl, das wird heute noch besser als letzte Woche.
Ich glaube auch, dass es noch besser wird. Ich glaube auch, die Verbindung ist noch besser. Jetzt müssen nur noch die 8 Leute, die um mich herum sitzen und darauf achten, dass hier nichts in die Luft fliegt und kein Kabel, also kein Wackelkontakt entsteht, die müssten noch verschwinden. Dann kann ich richtig befreit aufspielen. Gitarre ist hier, hinten hörst du im Hintergrund, hörst du die Vögel ab und zu ein bisschen zwitschern, ja?
Ja, das ist schön.
Jetzt gerade nicht.
Oder mal so ein sehr begrünten, schön begrünten Stadtteil, ne? In so einer Ecke von Marzahn-Hellersdorf, wo sie ein paar Bäume hingepflanzt haben, wo Petra Pau eigenhändig Bäume eingepflanzt hat, um den Menschen da so ein kleines bisschen die Natur wieder nahe zu bringen in dieser Stadtwüste. Willkommen bei Fest und Flauschig. Sag mal, Entschuldigung.
Ich muss kurz sagen, ich wohne echt in einer super Gegend. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Justin Bieber wohnt hier direkt um die Ecke und zwar bis November, weil der gerade seine Deutschland- oder Europatour macht. Und der hat sich hier eine Villa angemietet. Ne? Und das muss hier irgendwo sein. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo das ist. Weil, das klingt alles ganz schön gut, wenn ich mit dem jetzt abhängen könnte. Ich weiß nicht, kann man mit dem viel quatschen?
Justin Bieber? Auf jeden Fall. Über Tätowierungen, über Drogen und so weiter.
Stimmt, der ist ja momentan so ein bisschen noch im Sinnsuche und so in seinem Leben. Na, pass auf.
Seit Jahren auf Sinnsuche. Ich muss mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, um das direkt aus dem Weg zu räumen, mir hat eine besorgte Hörerin geschrieben, ob es eventuell sein könne, dass Olli, du bist ja jetzt schon knapp über 40, dass du eventuell unbemerkt einen kleinen Schlaganfall bekommen hättest in den letzten 3 Jahren, weil du auf einmal viel langsamer wirkst als sonst. Und das liegt jetzt, das muss man vielleicht mal sagen, daran, dass wir quasi an anderen Orten sind als normalerweise. Du hast normalerweise in einem Studio gesessen, ich war in meinem YouTube-Zimmer und dann haben wir das da irgendwie so zusammengefahren. Jetzt allerdings sitzt du bei dir zu Hause, ich sitze in meinem YouTube-Zimmer und die Sendung wird an einem anderen Ort aufgezeichnet, was dazu führt, dass zwischen uns eine etwas größere Zeitverzögerung stattfindet als sonst und das kann manchmal dazu führen, dass wir ein kleines bisschen später antworten. Also diese Illusion, mit der wir jetzt jahrelang die Leute gefoppt haben, dass wir nebeneinander stehen oder in einem Studio sind, das lässt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr aufrechterhalten, ohne sowas zu sagen, wie wir haben einen Schlaganfall gehabt oder sind ein bisschen dümmer geworden. Oder sowas.
Vielleicht haben wir ja einen Schlaganfall gehabt und wissen es beide einfach nicht. Man merkt das doch auch manchmal gar nicht, oder?
Ich habe so ein paar Zeichen gelesen im Internet, in meiner Facebook-Timeline tauchte das auf, woran man das erkennt. Wenn man zum Beispiel lächelt und in den Spiegel guckt und eine Seite hängt, dann ist schlecht. Wenn man beide Arme nach außen streckt und ein Arm einfach so unwillkürlich nach unten sinkt, ist auch schlecht. Wenn man auf einmal nicht mehr die einfachsten Sätze sagen kann, sollte man auch mal ein bisschen schneller zum Krankenhaus fahren. Schlaganfall kann auch schon mit Mitte 20 soweit sein, sage ich mal so.
Vielleicht sollten die 8 Leute doch hier sitzen bleiben, falls ich einen Schlaganfall habe, dass sich einer darum kümmern kann. Oder noch einen 9. dazu holen. Pass auf, Jan, ganz kurz zu Justin Bieber nochmal, ne?
Ja.
Die Zeitung schreibt, ein echter Weltstar gibt sich mit einem normalen Hotelzimmer nicht zufrieden. Wie die Bild-Zeitung berichtete, residiert der kanadische Teenie-Schwarm Justin Bieber während seines gesamten Aufenthalts in Deutschland in einer Luxusvilla im Berliner Ortsteil Grunewald. Laut BZ Berlin handelt es sich um eine Villa mit ein dreistöckiges Haus mit einer Einrichtung vom Allerfeinsten. So sollen die Räume unter anderem mit massiven Teakholz, italienischem Marmor und teuren Hi-Fi-Soundanlagen ausgestattet sein. Außerdem soll sich ein hauseigenes Spa in der Villa befinden mit finnischer Sauna, türkischem Dampfbad und einem Schwimmbecken. Also das ist hier irgendwo bei mir auf der Ecke. Und wenn ich das herausfinde, ne, weißt du, wo ich dann die nächste Sendung mache?
Aus der finnischen Sauna von Justin Bieber.
Genau. Schön bei einer Lumi-Lumi-Massage mit Justin Bieber.
Ich hatte letzte Woche vierhändige Lumi-Lumi. Das erste Mal seit langer Zeit, wie mit vier Händen. Wahnsinnig toll. Und besonders schön ist das, wenn die Masseurin...
Sind es denn Frauen? Sind es also vier Frauenhände gewesen oder drei Frauenhände in eine Männerhand? Wie war das?
Das waren vier also Leute, aber ich hab gesagt, vierhändige Lumi-Lumi, aber bitte nur von vier Leuten und jeder darf nur eine Hand benutzen.
Da sind ja 8 Leute. Ich könnte jetzt Lumi-Lumi hier machen dann mit den Leuten. Nee, warte mal, vierhändig, da müssen es vier, nee, Quatsch, vier Leute, vier Hände, nicht 8, ich bin ein bisschen dumm. Vier Leute, vier Hände und jeder mit einer Hand, mit der anderen muss ich ja noch technisch irgendwas regeln oder so.
Aber das ist, ja. ich hab das Gefühl, Lumi-Lumi ist mittlerweile, also auch bei uns in der Firma und auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, so ein geflügeltes Wort für unkomplizierte Entspannung geworden. Sowas wie früher chillen. Sag mal, ich mach einfach Lumi Lumi. Und wenn man richtig chillen will, sowas wie dann früher hieß das dann die Basis chillen oder voll abchillen, dann sagt man jetzt vierhändige Lumi Lumi. Und ich würde mir wünschen, dass Hotels, die Lumi Lumi Massage anbieten oder Wellness-Spa-Einrichtungen,
das mehr promoten,
dass sie vielleicht dahinter schreiben, Lumi Lumi, bekannt aus Fest und Flauschig. Die Massage, bekannt von Olli und Jan.
Die Massage aus dem Podcast, genau.
Die Podcast-Massage.
Ja, wir sind ja auch ein klein bisschen sowas wie eine Massage für die Ohren, vielleicht, weiß ich nicht, für einige Leute. Viele schreiben mir, dass die einschlafen. Die schlafen ein bei unserem Podcast. Wir haben die 3 Fragezeichen abgelöst. Das war nämlich immer die Einschlafhilfe. Jetzt sind unsere Stimmen die, also Leute, die in Morpheus Arme treiben, wie man so schön sagt.
Wollen wir nicht auch mal einen Kriminalfall innerhalb des Podcasts auflösen oder so ein, es passiert ein Mord und am Ende muss man rausfinden, wer es war oder wie das Gruselschloss. Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, die Folge, die ich nie zu Ende gehört habe. Irgendwann mit 18 habe ich mich getraut, Seite B zu hören, weil das so gruselig war, dass ich mich nie getraut habe, die Kassette umzudrehen. Die 3 Fragezeichen, das Geisterschloss hieß es, glaube ich.
Ja, die zweite Seite war so unfassbar gruselig. Ja.
Heute ist das Thema dieser Sendung barbarische Wochen. Ich glaube, das Oktoberfest geht los. Bei der Aral-Tankstelle, wo du dir immer morgens deine Bockwurst und dein Marzipan-Croissant kaufst, sind bayerische Wochen. Und wir haben gedacht, barbarische Wochen passt doch eigentlich ganz gut zum einen zu uns und zum anderen zum derzeitigen Stand der Welt. Und damit sind wir direkt im Thema, Olli. Ich möchte ganz kurz mit dir über eine...
Über Bautzen interessante, reden? Nee.
Ja, über... Ach, was, ich meine, ehrlich gesagt, wen überrascht's, ne? Dass da im Osten, ganz tief im Osten, kurz vor Tschechien oder
dass da noch Westpolen, Nazis leben, ne?
Dass da noch Nazis leben. Das ist jetzt ehrlich gesagt nichts Neues. Was ist denn da genau passiert? Hast du das mitbekommen? Ich bin ja ehrlich gesagt so ein bisschen... Ich war diese Woche thematisch nicht so auf dem Dampfer.
Ich weiß eigentlich gar nicht so viel, aber Sue, unsere Redakteurin, hat gesagt, Bautzen sollten wir vielleicht thematisieren, weil da sind irgendwie 350 Neonazis auf die Straße gegangen, weil da irgendwie 10 Linksradikale...
Erst haben sie sich mit den Flüchtlingen geprügelt.
Also die Nazis. Dann haben die Flüchtlinge Ausgehverbot bekommen.
Die Flüchtlinge haben Ausgehverbot bekommen, weil es zu gefährlich ist für die, oder was?
Ja, Ausgangssperre.
Ja. Und von der Stadt haben die Ausgangssperre bekommen. Warum haben die keine Polizei in Bautzen? Oder?
Nee, die haben von den Nazis haben die Ausgangssperre bekommen.
Die Polizei und die Flüchtlinge haben Ausgangssperre von den Nazis bekommen.
Genau, weil in Bautzen herrschen noch andere Gesetze, ne? Da ist natürlich die Polizei, das ist natürlich wenn du natürlich dann irgendwie so ein Neonazi bist und dein Schwibschwager ist bei der Polizei, da hast du natürlich gute Karten, ne? Das muss man auch mal, also das sind wahrscheinlich mehr also bei den Bullen, nicht, dass ich jetzt bei der Polizei, sind vielleicht mehr Sympathisanten dann auch in Bautzen für die Ansässigen als für die Flüchtlinge, weil die Flüchtlinge haben ja keine Verwandtschaft.
Das muss man, glaube ich, anders formulieren. Ich glaube, die persönlichen Beziehungen zwischen Flüchtlingen und Polizei sind bei weitem nicht so eng wie zwischen den Rechtsradikalen und der Polizei. Also mutmaßlich. Man kennt sich, man grüßt sich.
In Bautzen. Wir reden nur von Bautzen.
Genau. Ansonsten ist das natürlich sowas wie institutionalisierter Rechtsextremismus in Deutschland gar kein Thema. Das gibt's nur in Bautzen, wenn überhaupt. Aber muss man wirklich mal sagen, stell dir mal vor, da bist du schon Nazi, ne? Da bist du schon Mitglied der Herrenrasse, aber musst du in Bautzen abhängen. Ist das nicht beschissen? Also ist nicht in der internationalen Nazi-Hackordnung man als Nazi in Bautzen auch schon so ein Unternazi. Also eigentlich so ein Da kommt man eigentlich nicht über so einen Rottenführer, nee, Rottenführer ist einigermaßen weit oben, nicht über so einen Mannschaftsdienstgrad hinaus in so einer Nazi-Hierarchie. Schrecklich, das ist doch furchtbar, wenn du ein Nazi bist und dann in Bautzen. Wie soll man sich denn da einigermaßen glaubwürdig einreden, dass man Teil der Herrenrasse ist, wenn du in Bautzen rumhängst?
Ja, und vor allem, wenn bald bauen sie doch, Bautzen klingt schon wie Bauzaun, so ein bisschen. Ja. Dann bauen sie dann noch einen Bauzaun rum in Bautzen. Und dann bist du dann
vielleicht Bauzaunfirma in Bautzen.
Ja, gibt's ganz gut, ne?
Und dann Bauzaun, und dann bist du da Bautzen, gibt's bestimmt.
Ja, da fällt uns noch irgendwas ein für den nächsten geilen Hip-Hop-Song, Jan.
Bauzaun, Bautzen. Wollen Sie einen Bauzaun in Bautzen? Bautzen, der gibt's nicht. Es gibt hier Ihr Vermietspezialist Zeppelin Rental. Da kann man Baumaschinen.
Ja. Ach, guckst du gerade, googelst gerade, ne?
Ja, ich google gerade, ja. Und das ist ein schöner Spruch, den man bei uns bei der Arbeit immer sagt. Die anderen googeln auch nur mit Google. Ist nicht schlecht, ne?
Der ist nicht schlecht. Sag mal, Jan, du bist doch, ich wollte dich mal was Berufliches fragen. Also, was du
gerne, vielleicht einschätzen gerne, kannst. Gerne. Ich würde es auf jeden Fall absagen, nicht machen, mein Tipp.
Okay. Ohne zu wissen, nee, was es ist. Nee, es geht gar nicht um mich. Ich hab gerade gelesen, dein amerikanischer Kollege Jimmy Fallon, der hatte letzte Nacht Donald Trump zu Gast in seiner Sendung. Und der wird jetzt harsch kritisiert dafür, dass der wohl den sehr milde, also als Gast da irgendwie begrüßt hat. Dann hat er ein paar leichte Witze gemacht über seine Haare, also von Donald Trump. Und hat sich wohl mit dem ganz gut da arrangiert und hat ihn auch, sage ich mal, wohl sehr herzlich willkommen geheißen. Ich habe die Sendung nicht gesehen, aber überall wird das gerade auf Twitter und so
ja, er
kritisiert.
Ja, er hat vor allem die Haare von Donald Trump zerwuschelt. Das war, glaube ich, dieser große, diese große PR-Moment. Jimmy Fallon, ja. Das ist quasi der Nummer 1 Late-Night-Talk-Master in
mehr als Jimmy Kimmel? Ist er größer als Jimmy Kimmel?
Ja, auf jeden Fall. Jimmy Kimmel ist, glaube ich,
wirklich?
Auf 3 oder ja. Also auf 1 ist, ist Jimmy Fallon, auf 2, ich glaube mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, 2 könnte sogar inzwischen James Corden sein. Auf 2 war immer Stephen Colbert bei CBS. Und jetzt ist, obwohl ich glaube immer noch 2, aber die Quoten sind nicht so gut. Und dann kommt diese ganze quasi zweite Liga mit Jimmy Kimmel ist glaube ich auch weiter oben.
Ich glaube, dass Jimmy Kimmel jetzt auch größer ist.
Jimmy Fallon ist auf jeden Fall ist Jimmy Fallon auf 1, garantiert, ja. Und man muss mal das Missverständnis ausräumen, dass Jimmy Fallon sowas ist wie der amerikanische Harald Schmidt, der ist eher so eine Mischung aus Markus Lanz und aus Markus Lanz
also
und
ich mag den nicht so gerne. Ich finde, dass der immer so aufgesetzt lacht. Der macht immer so Gags und dann singen die auch so nach, er mit seinen Gästen und so. Und dann lacht er immer und hat immer die gleiche Bewegung, so die Hand vom Mund und lacht so. Und man merkt, dass das so ein Lachen ist, was er sich so antrainiert hat. Und das ist irgendwie, also das ist mir zu aufgesetzt, dieses Lachen bei Jimmy Fallon. Ja? Und aber meine Frage war eigentlich, wie ist denn das, wenn du so einen Typen wie Donald Trump, wenn wir auch so einen, sag ich mal, fragwürdigen oder so einen sehr polarisierenden, wenn du so einen Talkgast hast, würdest du den auch so mit Samthandschuhen anfassen? Ja, würdest du das also verweigern?
Ich bin momentan ja nicht in der Lage, dass ich quasi, wenn ich jetzt im ZDF eine Sendung moderieren würde um 22:15 Uhr, also auf so einem Markus-Lanz-Platz, da musst du natürlich ganz andere Gäste einladen. Bei ZDF Neo am Donnerstagabend ist, ich sag mal, man noch sehr frei, was die Gästeauswahl angeht. Da muss man jetzt nicht irgendwie den top erfolgreichen Typen, der immer in Reihe 1 steht, einladen und ist auch nicht gezwungen, dann irgendwie eine Bundespersönlichkeit da vor die Kamera zu ziehen. Ich würde schon gerne Frauke Petri einladen, aber natürlich nur, um sie wirklich so gut vorbereitet wie noch nie, entweder an die Wand zu nageln oder ganz schlimm quasi die Hose runterzuziehen. Auch auf die Gefahren, dass ich mir selber dabei die Hose ausziehe. Einfach, weil das ist das Einzige, was man da, glaube ich, machen kann. Also ich glaube, das ist aber vielleicht auch
noch eine andere Möglichkeit.
Nämlich nicht einladen.
Du könntest ihr den Kopf verdrehen, dass sie sich in dich verliebt, Jan, und dass sie mit dir anfängt. Ja, wirklich. Und dann sieht die vielleicht deine Ideologien, deine, also so, wie du das Leben so siehst.
Die Welt durch meine Brille sehen.
Genau. Ja. Und dann wird die so ein bisschen so, dann wird die vielleicht, also vielleicht kann man sie, ich glaube, nur die Liebe kann Frauke Petri noch retten. Also, dass man vielleicht anfängt, also vielleicht braucht die auch einfach mal eine zweihändige Bömi-Bömi-Massage, weißt du?
Ja. Bömi-Bömi-Massage.
Das ist für schwierige Fälle in Deutschland. Für Leute mit Rechtsruck, die kriegen eine Bömi-Bömi-Massage.
Ich spüre da hinten an der Schulter so einen leichten, sie haben so einen schweren Rechtsruck, eine ganz starke Verhärtung, eine intellektuelle Verhärtung hinten im rechten Teil ihres Wesens. Da muss man ein bisschen drauf rumrücken.
Vielleicht da muss man ein bisschen Bömi-Bömi ran.
Ja. Ja, aber ich finde das ja ehrlich gesagt, ich bin ja gar nicht dafür, dass man den Rechtsruck aus allen Leuten rausknetet. Ich finde das ja ganz gut, dass der bei einigen drin ist. Weil, also diese, weißt du, dieser Wille zur Einheit und zum Zusammenhängen. Man braucht auch was, wovon man sich abgrenzen kann. Das ist ganz wichtig bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen. Die müssen sich auch von irgendwas abgrenzen. Und je weniger es gibt, desto weiter muss man nach rechts oder links laufen, um sich von irgendwas abzugrenzen. Ist ja auch scheiße. Deswegen, ich finde Frauke Petri eigentlich so als also schon okay, würde mir nur wünschen, dass die Partei so 3% hat vielleicht. Oder 2.
Ich habe übrigens, wo du das gerade sagst, dass man sich abgrenzen muss. Ich kenne wirklich Leute noch aus der Vergangenheit, so, die dann irgendwann mit der Zeit, die immer sehr politisch waren und dann irgendwann genervt waren von irgendeiner Haltung und dann so ganz merkwürdig angefangen haben, so rechtsmäßig zu tendieren, ohne jetzt wirklich sich mit den Nazis, aber die auf einmal gesagt haben, ja, Horst Mahler, das war ja auch ein kluger Mann und so. Und die dann so anfangen, so extra zu polarisieren, indem sie anfangen zu sagen, ist ja auch alles so ein bisschen, also die wollen
hat das ja auch ein bisschen nur recht und so.
Genau. Und das sind eigentlich meistens kluge Leute, die dann aber einfach wahrscheinlich gerade noch so eine Spätpubertät haben, wo sie meinen, sie müssen sich nochmal abgrenzen und so schocken, Leute. Hat auch mal eine Freundin, die hatte dann so ein bisschen so, meinte so, ja, wilhelminische Gesetze und so, das hatte ja auch alles sein Recht und so damals. Wir waren ja ein ganz anderer Staat früher und also so ganz unangenehme Sachen reden. Kennst du so eine Leute auch oder hattest du sowas nie im
Bekanntenkreis? Ja, genau, damit können wir vielleicht auch noch mal ein weiteres Thema, machen wir vielleicht gleich, also die identitäre Bewegung, über die man, glaube ich, nicht zu sehr sprechen sollte, weil sie es einfach auch ein bisschen geil finden. Ich habe ganz wieder einen tollen Artikel gelesen bei Weiß, dass quasi die identitäre Bewegung eine Abspaltung von rechtsextremer Bewegung ist, die quasi keinen Bock auf dieses Schläger-Image hat, sondern die eher in so eine schwere Spießigkeit reingleitet. Und das deckt sich eigentlich auch mit meiner Beobachtung. Dann aber so aktionistische Dinge sich klaut von irgendwelchen linken Studentengruppen aus den 70er, 80er Jahren. Ja. Und dann irgendwelche eine Veranstaltung mit Margot Käßmann und Rudolf, hätte ich schon gesagt, Jakob Rudolf Augstein Hirsch. Von Radio 1 wurde gesprengt von so identitären Typen. Also eine Veranstaltung von Käßmann und Augstein sprengen ist ja prinzipiell was, womit ich grundsätzlich sympathisiere. Also einfach nur um die beiden, also um einfach mal zu sagen, nee, ey, haltet mir einfach mal die Fresse, jetzt nicht aus politischen Gründen, sondern so allgemein. Also Margot Käßmann.
Ja, aber ehrlich, das ist dann ja eigentlich nur so eine Protesthaltung. Das hat ja nichts wirklich damit einer politischen, das ist ja bei vielen Leuten, glaube ich, einfach eine Protesthaltung dann wirklich auch. Auch so bei Leuten, die dann, wie du gerade sagtest, dann wollen die aber trotzdem hip sein und cool, aber nichts mit den Nazis zu tun haben, aber trotzdem so provozieren.
Ja, wenn du die aber reden hörst, wenn die dann so ein kleines bisschen mehr anfangen, über ihre Ideologie zu sprechen, dann wird's dann schon relativ finster und man kommt dann wieder auf so ein, übrigens, eine Sache, wo ich immer ganz misstrauisch werde, auf so einen sehr eingeschränkten, sehr speziellen, ideologiespeziellen Wortschatz, weißt du, die auf einmal benutzen die Wörter und Begriffe, um die verstehen zu können, muss man dann eben quasi eintauchen in deren Gedankenwelt. Das ist übrigens auch, ohne das jetzt miteinander vergleichen zu wollen, aber auch so eine Sache, die mich an dieser ganzen extremen Feminismuswelt total upturnt. Also wenn ich so Worte wie Rape Culture, Dude Culture und irgendwelche Fachbegriffe mit, wo man dann quasi zum einen sagt, wir sind unter uns, wir reden mit diesen Wörtern, die nur wir verstehen, weil das quasi verkürzt, was wir in Langsätzen sonst den Leuten draußen erklären würden. Aber das ist oft auch so ein Einfalltor und so eine Möglichkeit, Leute in so Ideologien oder so geschlossene Gedankenbilder zu ziehen, ohne das jetzt miteinander, wie gesagt, vergleichen zu wollen. Aber das, da werde ich immer misstrauisch, wenn ich auf sowas, wenn Leute anfangen, sich hinter Sprache zu verstecken. Das tun die Identitären halt auch. Naja.
Wir verstecken uns mal ganz kurz hinter einem guten Song vielleicht. Nee, finde ich gut, was du gesagt hast.
Jan, wir sollen ein paar mehr Songs machen. Ich habe mit Daniel von Spotify, der hat dicke Rippe gegessen bei mir am Mittwoch, habe ich eingeladen zum Rippchenessen. Ich habe jetzt einen schönen Webergrill, so einen ganz großen Webergrill mit indirekter Hitze für 7.000 Euro. Ich habe jetzt überlegt, soll ich das spenden für Flüchtlinge in Not? Da habe ich einfach gedacht, ich kaufe mir einen Webergrill.
Und ich habe letzte Nacht einen riesengroßen Weberknecht bei mir im Schlafzimmer gehabt. Also richtig großen, wirklich.
Deinen Weberknecht bei mir auf dem Webergrill grillen?
Ja, aber im Weberknecht ist ja eigentlich, der arbeitet ja eigentlich am Webergrill und wenn er nichts zu tun hat, dann flattert er bei mir im Schlafzimmer rum. Das war mega nervig. Kannst du auch nicht einschlafen, wenn da so Tiere sind? Und so ein Weberknecht, wenn ich genau weiß, der hängt da irgendwie rum in der Bude bei mir und nachts das kommt da irgendwie in den Weberknecht hieß es doch früher, in Norddeutschland heißt es doch
Weberknecht. Bei uns heißt es Schuster, also in Bremen Schuster nennt man das.
Aber ist der Schuster und der Weberknecht, sind das zwei so die sehr, gleichen also Typen?
So Spinnentiere mit sehr langen, spaddeligen, dünnen Beinen. Ne, so, oder so eine Mischung aus Fliege und Spinne.
So ein Spaddel einfach als Tier.
Genau. Gehört zur Gattung der Spaddel. Zu denen gehörte ich früher auch, aber mittlerweile nicht mehr so.
So, darf ich den ersten Song mal kurz anmoderieren?
Gerne, auf jeden Fall. Wir sollen mehr Songs machen, sagt Spotify. Machen wir gerne.
Genau, italienischer Sänger, Luca Sabbio heißt der Mann, hat eine unglaubliche Stimme. Luca Sabbio in The Dark Shadows hat eine Soul-Platte gemacht, höre ich wahnsinnig gern. Einfache Texte, aber so tief aus dem Herzen gesungen, dass es einen irgendwie catcht. Der erste Song auf der Platte ist ein richtiger Killer und heißt Someone. Den kann man sich jetzt mal anhören. Ganz kurz die Füße eingelen zum Erfrischen. Ist nämlich noch ein heißer Sommer, finde ich, für September.
Fußgel
und dabei
Fußgel.
Genau, Fußgel. Und jetzt Luca Sabbio hören mit Someone, auch so ein bluesiger Song. Ich habe heute ein bisschen den Blues, Jan. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Barbarische Wochen bei Fest und Flauschig. Der Song befindet sich in der Fidi und Bumsi Playlist. Bitte einfach mal einschalten. Und das lohnt sich sehr, das ist unsere Musiksammlung, unsere gemeinsame.
Unsere schönsten Songs, genau. Also, und dann reden wir jetzt gleich weiter. Jetzt kommt ein geiler Soundeffekt noch hier. Und dann sind wir wieder da. Herzlich willkommen zurück bei Fest und Flauschig, die große Spätsommersendung. Draußen scheint die Sonne, Jan, und es ist richtig, es ist richtig schönes Wetter hier, und ich gewöhne mich langsam dran, dass ich von zu Hause aus auch moderiere.
Und, ist ein ganz schönes Gefühl, oder? Warte erstmal ab, wenn Sue und Sebastian nicht mehr bei dir sind, sondern du alleine sitzen kannst und dann einfach in Unterhose zwischendrin echt Ablage machen, Schokoriegelchen essen, Kaffee machen, Zigarette rauchen, ist die entspannteste Art, eine Sendung zu machen. Habe ich übrigens geklaut von Arne Zeigler, der einer der ersten Menschen war, der berühmte Fußball, mein alter lieber Freund und Kollege von Bremen 4, Arne Zeigler, der
hat. Kennst du den von früher noch?
Wir haben zusammen moderiert, da war ich glaube ich 21 oder sowas, da war ich dann Assistent bei Bremen 4 und war immer auch als Hörer schon, ein riesen Fan von Arnie und von Erik Förster und den ganzen alten Bremen 4 Leuten, und dann habe ich Arnie irgendwann kennengelernt und wir haben dann zusammen Sendung gemacht am Nachmittag bei Bremen 4 und der hat dann irgendwann eine Spezialsendung übernommen und war dann wirklich, hat das durchgeboxt, dass er von zu Hause aus senden konnte, weil er nicht verstanden hat, warum er irgendwo sein muss, wenn man das eigentlich technisch auch zu Hause lösen kann, und das finde ich eigentlich... War immer sehr fortschrittlich. Weil es schon vor 15 Jahren gewesen. Also er war vor 15 Jahren schon immer zu Hause. Macht seine Fernsehsendung ja auch von zu Hause.
Echt? Ist es bei ihm zu Hause, die Sendung?
Ja.
Also diese Fußballsendung?
Genau, die Fußball, also Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, ist es kein Fake, es ist wirklich bei ihm zu Hause in Bremen. Ich war schon mal da und das ist sein Zuhause. Ist einfach ein Fernsehstudio reingebaut. Das ist eine Art von Commitment, das muss man auch wollen, sag ich mal so.
Aber dann sitzen super, da manchmal, ne? aber dann sitzen da einmal die Zuschauer, wissen genau, wo du wohnst, und dann sitzen da auch immer irgendwelche Fußballstars, und oft sind das ja auch einsame, vereinsamte Leute nach dem Erfolg, dass die vielleicht gar nicht mehr rausgehen nach der Sendung, sondern sagen, kann ich hier bleiben einfach, und dann hat er vielleicht einen ganzen Keller voll
mit Groupies
Fußballstars. Die kann er immer hochziehen, wenn er einen braucht für die Sendung. Die wohnen bei ihm alle.
Weißt du, wie in so einem alten Speicherhaus vorne mit so einem Groupie-Kran. Kannst einfach oben so eine Rolle am Dachfenster, dann kannst du da so unten so ein Geschirr, wo man sich die Groupies dann reinstellen, dann kannst du die hochziehen, direkt ins Schlafzimmer abladen und am Ende hinterher wieder rausfahren. Oben. Das ist so das Konzept von Arnie. Finde ich eigentlich ganz sympathisch.
Ja, ich auch. Finde ich gut. Und ich würde sowas auch gern machen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, von zu Hause aus Fernsehsendungen zu moderieren, würde ich auch viel mehr im Fernsehen stattfinden. Weil das wäre dann ja ohne hier groß Besprechungen und so. Vielleicht ist es ja irgendwann soweit, dass die Leute auch bereit sind für sowas. Also, dass man einfach ja auch so ist. Eine Late-Night-Show wirklich, die zu Hause stattfindet. In der Bude bei einem. Finde ich ganz gut. So, was? Guck mal,
Olli,
ich guck gerade mal. Ja?
Was? Ich wollte gerne mit dir, weil wir eben über Weberknecht und Schuster gesprochen haben. Es gibt eine Sache, die mir in dieser Woche aufgefallen ist. Die habe ich schon mal einmal ganz kurz in einem Periscope-Stream diese Woche. Ich hatte ja frei diese Woche. Es war ganz schön, hatte viel Zeit, endlich mal ein bisschen mich um Social Media zu kümmern. Da komme ich ja sonst gar nicht zu. Und da ist mir eine
Sache. Wie war denn die Sendung gestern?
Ja, war super. Die war super. Die war wirklich super. Also es war wirklich, es war ja auch wirklich kein Fake. Ich bin rausgegangen, wusste nicht, was passiert. Bis auf den Stand-up, das ist halt schwierig, Witze zum ersten Mal vorzulesen. Da lahmte es so ein kleines bisschen. Und jetzt kann man es ja verraten, das war natürlich alles so eine Mischung aus, wir featuren jetzt mal die Autoren und machen so eine kleine Teambuilding-Maßnahme. Wir sind ja momentan, ich sag mal, in diesem Jahr nicht im Zwang, jetzt noch megamäßig, PR-mäßig geil abzuliefern, weil ist dieses Jahr genug.
Nee, wird mal wieder Zeit für einen Skandal, Jan.
Nee, ich bin ganz froh, dass gerade mal ein bisschen ruhiger ist, und da haben wir auch so ein bisschen mit Ansage uns überlegt, ein bisschen mal runterzufahren und zwei, drei Sendungen mal zu machen, wo jetzt nicht so wahnsinnig viel Skandale passieren, und das ist eigentlich eine ganz geile Gelegenheit, den Autoren und allen mal so ein bisschen Selbstbewusstsein mitzugeben, und das hat echt gut funktioniert. Quote war toll, die Sendung hat Spaß gemacht. Ich habe Luke Mockridge, wollte ich auch nochmal mit dir besprechen. Luke Mockridge war ein Überraschungsgast am Ende. Ich musste mit Luke Mockridge, ohne es zu wissen, vorher ein Lied singen, dessen Text auf dem Teleprompter war. Ich habe alleine angefangen zu singen, und dann stieg irgendwann Luke Mockridge, der in den Flügel reingefahren kam, hinten rein, und ich musste ihn die ganze Zeit loben und sagen, wie toll ich ihn finde. Und vor dem Hintergrund, dass wir haben ja vor 3 Wochen auch schon drüber geredet, dass wir so schlecht über ihn geredet haben und er sich dann
wir
bei Twitter...
Wir haben doch gar nicht schlecht über ihn. Ich glaube,
Heinz hat schlecht über ihn geredet. Und ich habe schon so leicht durchscheinen lassen, dass ich, sag mal so, nicht jede Show von Luke Mockridge mir angucke, weil ich die Zeit
aber vielleicht auch nicht hab. Ich habe eine Sendung gesehen und ich glaube, bei Luke Mockridge liegt das auch dran, dass die Sendung vielleicht auf Sat.1 also einfach eine Fortführung war oder ist von dem, was so schon alles mal da war. Und ich habe gegen den persönlich gar nichts, ich kenne den ja auch gar nicht, will mir gar nichts anmaßen, aber das Sendungskonzept war halt so, ich muss irgendwo hin und was Witziges machen, so, das ist so, naja, egal. Und jedenfalls war er da und war es eine große Überraschung, habt ihr euch gut verstanden?
Das war wirklich eine große Überraschung und es war, und wir haben uns nur kurz einmal umarmt und ich habe mich gefreut, dass er da war und auch echt gefreut und dann ist er direkt abgehauen, weil er noch Night zu Nightwash musste und das irgendwie Nightwash moderieren. Das sind diese jungen Hüpfer, weißt du, diese 25-Jährigen, die mit ihren dicken Autos durch Köln fahren und dann auch die Zeit noch haben und die Energie, dann da so 5 Sendungen am Tag zu machen, das können wir Älteren ja schon gar nicht.
Junge Player-Typen.
Ja, genau. Und der war wahnsinnig nett und allein, dass er es überhaupt macht, ist ja schon, da kann er sich schon, also kann man sich ja schon intern auf meinem, in meinem Luke Mockridge Like-Heftchen, wo ich immer die Bonuspunkte für Luke Mockridge sammle, hat er jetzt eine ganze neue Seite mit ganz vielen kleinen schönen Stempelchen, Marienkäfer-Stempelchen bekommen von mir, weil was natürlich, allein die Eier zu haben, das zu machen, ist natürlich ganz geil. So, also das, Lena war noch nie bei mir in der Sendung. Ich habe die schon so oft eingeladen, die wollte nie kommen. Obwohl es, glaube ich, ganz geil wäre eigentlich, weil die denkt, ich mag sie nicht.
Aber das ist das große Missverständnis. Wie könnte sie auf diesen Gedanken kommen?
Ja, das ist das große Missverständnis. Es ist ja allgemein, dass Leute denken, dass wenn ich sie in der Sendung quasi mich über lustig mache über jemanden, dass dahinter dann persönliche Abneigung steht. Aber wenn ich jetzt einen Scherz über Sarah Kuttner mache zum Beispiel, heißt das ja nicht, dass ich das scheiße finde, wie die so drauf ist oder was für Sachen die sagt oder wie die sich verhält oder was die für einen Charakter hat oder sowas. Oder wie sie mit ihrem Hund umgeht. Das finde ich ja nicht prinzipiell, also heißt das ja nicht automatisch, dass sie das
scheiße finde. Hast du mal gesehen, wie die mit ihrem Hund umgeht? Hast du das mal gesehen?
Nee, habe ich nie gesehen. Habe ich leider nie gesehen.
Nee, dass du nicht gesehen hast.
Nee, Olli, lass mal, ganz wichtig, wir halten uns zurück mit
persönlichen... Wieso, gut geht die mit ihrem Hund um. Gut, das ist alles.
Ich kenne wenig Leute, die Experimente am Wochenende. Ich esse gerade, während wir die Sendung hier machen, Joghurette White Ananas Limette. Richtig gehört, es gibt eine Spezialausgabe von Joghurette. Immer im Sommer lassen sich was Tolles einfallen. Letztes Jahr war es Heidelbeer, jetzt ist es White Ananas Limette. Habe ich von einer lieben Person aus meinem persönlichen Umfeld geschenkt bekommen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ganz, ganz lieben Dank. So, ich muss noch eine Geschichte abschließen. Ich habe auch einen Zettel, Olli.
Ja, ich rede heute mehr als du, sorry. Red mal ruhig, weil ich habe die ganze Zeit eine Laugenstange von der Aral-Tankstelle. Hier sind nämlich barbarische Wochen gerade. Und ich habe jetzt gerade hier mit Leberkäse, Krautsalat. Und die Leute wissen, die mögen das so gerne, dass ich, wenn ich ins Mikro schmatze, das gehört irgendwie dazu. Das ist Teil der Sendung geworden. Ja, und ich glaube,
dazu. Wenn Olli nicht einmal schmatzt, dann...
Das Traurige ist ja, ich esse ganz vielen Sendungen nicht und die Leute sagen, du schmatzt so viel beim Reden. Ja, das ist vielleicht aber auch einfach, ich habe ein fliehendes Kinn gehabt und dann haben die versucht, das nach vorne zu schieben. Da musste ich immer bei den Hausaufgaben eine Münze in den Mund nehmen, damit der Kiefer nicht da hinten abhaut. Und dadurch ist es, glaube ich, jetzt komplett alles durcheinander. Also es ist egal, ob ich esse oder nicht, es ist immer ein bisschen schmatzi
dabei. Es klingt immer, als hättest du eine Laugenstange mit Leberkäse im Mund, ob du isst oder nicht.
Ich mache jetzt eine kleine, für die Ohren, eine kleine Schmatzi-Massage und du erzählst deine Geschichte.
Bömi-Bömi-Massage. Um die Geschichte mit Jimmy Fallon nochmal abzuschließen, weil da ich noch kein Urteil abschließend gefällt habe. Du hast mich ja gefragt, wie man das finden soll, dass Donald Trump eingeladen war. Die große Schmuseshow Jimmy Fallon wuschelt Donald Trump durchs Haar. Und ich finde, das ist eine Sache, wo man sich ganz klar positionieren muss und man darf nicht anfangen, die Umstände, die sich dann verändern, weil jemand auf einmal immer populärer wird als Präsidentschaftskandidat, die Umstände zu akzeptieren und das zu entkoppeln von Inhalten und von Positionen, die man hat. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ich bin gegen, keine Ahnung, Halbfaschisten, Rassisten oder Leute, die Politik oder ihr Leben auf Kosten von anderen gestalten. Und dann, wenn es darauf zugeht, dass der eines Tages eventuell wirklich Präsident der USA wird, dann das über Bord schmeißen und den einladen und mit dem so rumkulten, weil du dann die Quote haben willst. Das ist, ich halte das für hochgefährlich und ich finde, man muss, selbst wenn man, also das ist natürlich leicht gesagt, wenn du Jimmy Fallon bist und dann da irgendwie unter so einem Werbedruck stehst und der Sender dir auch reinredet und so, ist das natürlich hochpolitisch, aber du musst als Künstler irgendwann einfach sagen, einfach ehrlich gesagt, nein. Punkt.
Kann Jimmy das halt Fallon jemand das anders? Der kann das wahrscheinlich nicht selbst entscheiden.
Natürlich kann er das. Du kannst als Künstler sagen, natürlich kannst du sagen, ich will den Gast nicht haben. Und wenn der Gast kommt, dann trete ich nicht auf. Da kann ich niemand zu zwingen. Ist halt ein bisschen schwierig mit dem Sender, aber das kannst du vergessen. Du musst doch da der Herr am Haus bleiben, am Schreibtisch. Jeder, der sowas macht, hat ein Vetorecht. Und, das ist eine redaktionelle Entscheidung. Der Sender hat es vielleicht auch mitgetragen. Und man hat sich vielleicht sogar gedacht, oh, guck mal, da werden wir streitbar. Aber wenn du den einlädst, du kannst ihn einladen, aber ich finde, da musst du einfach alle Energie darauf verwenden, den nackig zu machen. Also ehrlich. Alles andere ist völlig unverantwortlich. Da kannst du auch gleich bleiben lassen. Weißt du?
Vielleicht ist es aber auch so, dass in den Talksendungen, das ist irgendwie nach amerikanischem Gesetz, müssen beide Präsidenten in den großen Talkshows stattfinden. War Hillary Clinton auch schon bei Fallon?
Ich glaube ja. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Ich gucke das in letzter Zeit wirklich gar nicht mehr. Ich habe das wirklich vor so 3 Jahren oder sowas, als er diesen Wechsel gemacht hat, habe ich das ganz interessiert mir angeguckt, weil der ja vorher schon so eine sehr nischige, sehr weirde, spezielle Show gemacht hat auf dem alten Platz von Conan, wo jetzt Seth Meyers sitzt. Und das ist ganz interessant, wie der das geschafft hat, daraus jetzt so echt so eine breite Show zu machen. Und das fand ich eigentlich, das war interessant. Aber jetzt, ja, ich finde schon
hart. Ja, jetzt hat er die breite Mainstream-Show und jetzt interessiert es nämlich keinen mehr. Das ist nämlich das Problem. Vielleicht dir auch passieren, Jan. Wenn du jetzt irgendwie irgendwann mit deinem Nerdkram ins Hauptprogramm 20.15 Uhr kommst und du musst eine breite Show machen oder um 8:45 irgendwo, dass du dann auch gefälliger werden musst, den Leuten irgendwie mehr bieten musst und dass du dann öfter mal Luke Mockridge und Kristall bei dir in der Sendung hast. Ne?
Ja, solange die Haltung dazu stimmt und solange du da nicht vergisst, wo du eigentlich stehst in diesem Spiel, du kannst dich ja nicht irgendwelchen, das ist ja letztlich auch eine, du kannst ja nicht, wenn das jetzt nicht irgendein Schwerverbrecher ist, kannst du den nicht einfach außen vor lassen, wenn er eine gewisse Relevanz hat. Wichtig ist nur, wie du dann mit demjenigen umgehst, finde ich. Aber die Gedanken mache ich mir erst, wenn es soweit ist, wenn es überhaupt soweit, jemals soweit sein sollte. Also warum?
Ja.
Ist das noch erstrebenswert?
Also, zu Jimmy Fallon noch mal ganz kurz. Du bist also der Meinung, er hat sich falsch verhalten, ne? Das war ein Karriere.
Ich würde sagen, oder? Du musst sagen, nein, das mache ich nicht. Das ist eine Linie und du musst die für dich haben, die Linie. Jeder sollte die haben und diese Linie sollte auch nicht überschritten werden. Also und jedes Randpirschen und dann doch machen und so, das ist so eine Selbstkompromittierung. Da würde ich mich ekeln vor mir selber und zwar auch nachhaltig. So, es gibt so kleine Ekelmomente manchmal, aber die erträgt man dann, aber das ist wirklich ein ganz großer Ekelmoment. Also da kannst du auch nicht, selbst die Tatsache, dass du derjenige warst, der Donald Trump durch die Haare gewuschelt hat, das ist irgendwie, ich meine, dem Typ dann so ein Forum zu bieten, ist irgendwie einfach...
Wo du gerade Ekelmomente sagst, Jan, ne? Kannst du jetzt gerade so spontan einen Ekelmoment sagen, der dir in deiner Karriere wirklich missfällt? Also ich rede jetzt nicht von deinem multikulturellen Skandal, sondern irgendwas anderes, wo du dachtest, ja, da habe ich heute ganz schön die Notte gemacht im Fernsehen oder so. Also gibt es so einen Moment, der dir gerade einfällt?
Nicht die Note, ich war mal bei Olaf Schubert in der Sendung, weil ich den Olaf Schubert als, also ich kenne ihn, der ist ja auch Veranstalter und macht so Comedy-Bookings im Raum Sachsen. Und ich habe ihn als ganz netten, angenehmen Typen kennengelernt. Ich war dann bei der Show von ihm für die ARD. Team und so war alles super, auch nett, aber das war irgendwie, ich fühlte mich da irgendwie fehl am Platze. Ich habe gedacht, es wäre, glaube ich, cooler, wenn statt meiner da irgendwie Rüdiger Hoffmann gesessen hätte oder Martin Schneider oder sowas. Das hätte besser gepasst und da habe ich mich schon sehr fremd gefühlt in dieser Sendung. Das war jetzt nicht eklig, aber es war schon so ein Fremdmoment und eklig habe ich eigentlich...
Naja, das ist ja schon eklig auch, also für dich selber, weil du meinst, du musstest da irgendwie was tun, was nicht eigentlich deiner Person entspricht oder ähnliches.
Ich hab gedacht, er hat mich eingeladen und ich fand es eigentlich nett zu kommen, weil ich den nett finde und ich finde, man sollte dann manchmal auch zu netten Leuten einfach hingehen, auch wenn man jetzt prinzipiell erstmal nicht weiß, was einen da erwartet oder die Sendung nicht so gut findet. Und da war das aber, weiß ich nicht, das hat mir nicht so, war irgendwie so weird. Ich habe mich komisch gefühlt dabei, ohne das jetzt als schlecht zu bewerten, sag ich mal so.
Ja. Also hat
so bei dir auch, bei dir hast du auch schon mal so ein...
Ja klar, ohne Ende. Also einen Moment, der mir wirklich schlaflose Nächte, also im Nachhinein darüber jetzt zu meckern, ist zwar doof, aber ich habe ja einmal in meinem Leben Werbung gemacht und das hat mich, da habe ich gemerkt, dass mich das
ganz schön beschäftigt. Was denn diese Coca-Cola-Sache oder was?
Ja, es war eigentlich nur ein Preisausschreiben für Coke Zero, es lief im Internet und das war auch schon wieder 3 Jahre, glaube ich. Nee, es war zur Weltmeisterschaft 2000, wann war die, warte mal, in Brasilien?
Vor vier Jahren
habe ich das gemacht, genau.
Nee, Quatsch, vor zwei Jahren.
Vor 2 Jahren. Und da habe ich ein kleines Preisausschreiben, habe einen Reporter gespielt, konnte auch relativ frei agieren vor der Kamera. Aber da ich ja jemand bin, der aus so einer, manchmal auch sehr, aus so einer Indie-Rock-Szene kam, wo sehr viel geurteilt wurde, was man macht, wie man macht, habe ich selber gemerkt, dass mir das ein paar schlaflose Nächte bereitet hat. Ich war dann sehr glücklich, dass ich ein bisschen Geld verdient habe. Ich bin ja auch so pessimistisch und denke immer, ich werde nicht alt, ich werde in meinem Leben irgendwann, irgendwas Schlimmes wird passieren. Ich habe da so eine Spökenkickerei, heißt das ja in Norddeutschland, dass man immer so ein bisschen so Also dann habe ich gedacht, ich nehme das Geld jetzt mit für meine Familie, falls mal was passiert. War jetzt auch keine Riesensumme, aber zu der Zeit war für mich alles an Geld interessant. Ich habe aber gemerkt, dass ich wirklich ziemlich große Probleme hatte mit mir selber, das so cool, also sozusagen, ja, ich bin jetzt eine Werbefigur. Das hat mir wirklich, also da habe ich gemerkt, dass mich das ziemlich lange beschäftigt hat und ich mich auch unwohl gefühlt habe, ja. Wie eine kleine Geldmacht.
Ja, ich finde ja prinzipiell Werbung erstmal generell nicht prinzipiell scheiße. Ich glaube, wenn man das macht, muss man nur genau gucken, dass es eben, dass du nicht irgendwas darstellst, was du nicht bist, oder dann auf einmal von der Werbeagentur von so zugeguckten Typen, die irgendwie von einem Hund geführt werden, dass du da irgendwie, ja, was machst, was so in deren Welt funktioniert, aber nicht in deiner. Und ich glaube, solange das, ich glaube zum Beispiel, dass Joko und Klaas, ich sag mal, die machen ja wahnsinnig viel Werbung.
Die sind aber auch mehr Fernsehtypen. Ich bin ja auch, wie gesagt, ich habe ja jahrelang habe ich Musik gemacht in kleinen Clubs und habe auch viele Leute immer böse verurteilt dafür, wenn sie irgendwas gemacht haben.
Sa place des ennuis de chagrin s'efface. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois.
To you by the President's Initiative on Race, the Leadership Conference Education Fund, and the Ad Council. We'll be right back.
meine, der einzige, von dem ich weiß, dass er in Berlin piratenmäßig überhaupt, also außerhalb Berlins wahrgenommen wurde als Politiker, Marina Weißbahn und Christopher Lauer. Beide nicht mehr bei den Piraten, beide keinen Bock mehr auf den Sandalettenverein. Und also eigentlich so jemand wie Lauer kannst du eigentlich, ist doch verschenkt, wenn die den in Berlin versauern. Also würde ich jetzt mal so mutmaßen.
In Berlin versauern, wo soll der denn jetzt hin?
Na, also ich will ihn jetzt nicht in der Berliner Landespolitik, ich will ihn doch nicht als Landespolitiker sehen. Der muss eigentlich im Bundestag, finde ich eigentlich. Oder nicht?
Ja.
Ja. Schön, über die Landesliste in Berlin.
Mal gucken, wie er sich schlägt, unser kleiner Racker. Kann man ja mal gucken.
Hinterher heißt es, Olli Schulz macht Linus Volkmann und Christopher Lauer. Immer schön so 15% an Onkel Olli abdrücken. Schickst den Abu-Shaka-Clan einmal die Woche vorbei zum Abkassieren.
Ja, Linus Volkmann, da schicke ich jetzt, habe ich jetzt Kuriere in Köln, die einmal die Woche beim Abkassieren, weil der hat richtig Klickzahlen jetzt gerade. Der lebt den amerikanischen Traum in Köln, also wirklich, bei dem geht's gerade richtig ab. Ja. Der hat sich auch bedankt für die Klickzahlen und hat nochmal ganz stolz seine Band, die Bumkuncha Youth, hat er nochmal gepostet, habe ich gesehen.
Ja,
also den haben wir, wen featuren wir heute? Hast du noch jemanden, der mal gerne gefeatured wird?
Ich würde dich mal, angenommen du wärst jetzt Politiker oder angenommen du würdest in die Politik gehen, allein diese Überwindung, sich bei einer Partei anzumelden, ich könnte mich niemals bei einer Partei anmelden, also wirklich nicht.
Kannst du auch nicht in die Politik gehen.
Ja, ich will ja auch nicht in die Politik gehen. Aber ich würde das gar nicht hinbekommen, mich quasi so, diese Art von Bekenntnis, wenn du in die SPD eintrittst, steht das ja auch für irgendwas. Das ist ja nicht wie irgendwie eine Partei neu gründen, wo du erstmal selber bestimmen kannst, was das bedeutet.
Ich hatte so ein bisschen Angst gehabt bei dir, als dann ein ganz Skandal war, dass du jetzt selber eine Partei gründest und ich dich jede Woche irgendwie am Potsdamer Platz besuchen kann. Also weil du da irgendwie eine Rede mit dem Megafon hältst.
So ein verrückter Protestler, der so selbstgemalte Plakate hat, so eine Mahnwache immer da steht, wo man auch nicht genau weiß, wofür oder wogegen es eigentlich geht. Immer so ein bisschen Palästinenser, aber auch Nepal ist wichtig und so. Und
so ein paar verehrte Prominente, die sich auf deine Seite schlagen. So Salvia Nadu und vielleicht auch noch irgendwie.
Also
so
zwei, drei Schauspielerinnen. Natalia Wörner kommt nochmal vorbei, lässt sich fotografieren und die Fotos pinnst du dann immer an deine Protestwand. Und irgendwann stirbst du halt und dann sagen die Leute, oh, jetzt ist ja, der Janni ist tot, wir wissen nicht genau, was er politisch wollte, aber wir haben uns so sehr an ihn gewöhnt, dass er immer da stand am Platz.
Wir leben seinen Spirit jetzt weiter und dann wird er irgendwie ausgelegt, genau,
was das war, wie du wolltest. Ja. Ja, genau. Wir wussten nicht, er wollte, dass, glaube ich, die Israelis raus aus Nepal gehen und die Palästinenser einen großen Berg bauen, wo oben Schnee drauf ist. Irgendwie sowas wollte er. Er hat davon geträumt und schau mal das Foto mit Natalia Wörner. Das ist leider, ja, ich finde das ja ganz gut, dass er sich über seinen Schatten gesprungen ist und da irgendwie jetzt mal von diesem ganzen Piratenpack weg.
Janni, bevor wir die Leute zu sehr mit Politik langweilen, die großen fünf Seriencharaktere. Jetzt kommt der Einspieler, den kann ich nicht mehr selber einspielen. Hast du dir eine Liste gemacht? Ich schieße das jetzt alles direkt aus dem Bauch raus.
Alles klar, mach mal. Okay, dann geht's los.
Okay, hier kommt der Einspieler.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen fünf Seriencharaktere. Da findet natürlich viel statt aus meiner Kindheit. Es gibt natürlich tolle neue große Seriencharaktere und ich mische das aber auch mit nostalgischen Gefühlen. Deswegen fange ich mal an, Jan. Auf Platz 5 bei mir, der beste charismatische Privatdetektiv. Er hat einen Oberlippenbart gehabt, er hat auf Hawaii gelebt, er ist Ferrari gefahren. Er hat in einem großen Grundstück gewohnt. Tom Selleck alias Magnum fand ich immer super und der hat so kleine kurze Shorts getragen und hatte so geile Oberschenkel. Und meine Oberschenkel sind so fett, dass ich immer als Kind schon neidisch war auf die schönen Oberschenkel von Tom Selleck. Weil meine sind, also ein Oberschenkel von mir ist so groß wie Tom Selleck. Weißt du?
Also ja, ich kenne dein Oberschenkelproblem. Ich weiß, das ist...
Ich war in der Oberschenkelschule. Das ist alles wieder gut mit den Oberschenkeln. Jetzt.
Aber Olli darf immer noch trotzdem aufgrund dieser erlittenen Traumatisierung auf dem Behindertenparkplatz parken, ohne dass einer blöde guckt. Muss ich beim Cabrio nicht mal das Verdeck hochmachen und kannst auch hinten so vier geile Alten auf der Rückbank haben. Guckt keiner böse, wenn du auf dem Behindertenparkplatz stehst, weil sie alle deine Beine sehen und denken, oh Mensch, Olli, ja schade. Bei mir ist auf Platz 5, ich bin ja ein bisschen jünger als du, ist Michael Knight. Ist eine der Serien, das wird übrigens in dieser Aufzählung noch öfter vorkommen, die ich nie ganz zu Ende oder nie alleine gucken durfte, wo immer, also ich komme aus einem sehr vorsichtigen Elternhaus und meine Mutter war immer sehr darauf bedacht, nicht zu viel Gewalt und so, aber heimlich habe ich natürlich oft
Knight Rider geguckt. Und Michael Knight fand ich schon Ende der 80er, Anfang der 90er, war so ein Typ, wo ich genau wusste, so geil werde ich nie werden.
Und er konnte mit seinem Auto sprechen, hat immer so ganz Körperlederklamotten getragen, als wenn er gerade aus dem im Sommerjahr oder aus einem anderen Sexclub kommt.
Inzwischen, ich habe diese Woche CarPlay in meinem Cayenne, ich habe ja einen Cayenne mir gekauft, CarPlay in meinem Cayenne installiert. Mittlerweile ist mit dem Auto sprechen, schockt halt auch keinen mehr. Wenn ich jetzt, hey, Cayenne sage, dann sagt er mir, wie das Wetter wird und so. Und wie cool ich aussehe im Porsche. Das ist ganz neu. CarPlay. Naja, also mittlerweile, die Technik hat die Serie überholt, aber als Typ so lederjackenmäßig und Mini-Pli und immer mit der Foundation am Dealen gewesen und so und hinten auf so einen Sattelschlepper drauf fahren, das fand ich alles schon ziemlich geil. Also Michael Knight ist auf 5.
Ja, der hat, kennst du auch noch, wo Kit gestorben ist, habe ich geweint, wo sie Kit in so einzementiert haben und dann ist er aber irgendwie, haben sie ihn wieder belebt oder es war ein neuer Kit, aber als Kit gestorben ist, habe ich geweint. Das fand ich schlimmer als den Tod meiner eigenen, das fand ich schlimm einfach. Das war auf alle Fälle schlimm.
Meine eigenen Katze.
Auf Platz 4 bei mir, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich wollte seinen Haarschnitt haben. Der Airwolf-Pilot, John Michael Vincent heißt der Schauspieler. Ich weiß nicht mehr, wie der Seriencharakter hieß, aber er hatte immer einen windschnittigen Haarschnitt, immer so eine Sonnenbrille auf und früher dachte ich, das ist der Inbegriff von Coolness. Wenn ich mir das heute angucke, denke ich, das ist der Inbegriff eines Bankangestellten. Aber damals war das auf alle Fälle so ein Typ, von dem ich dachte, der fährt da so einen derben Kampfhubschrauber in die Luft, fliegt da und hat so einen, also der Typ, der Airwolf-Pilot. Kennst du, der Airwolf-Pilot ist auf Platz 4. Bei mir.
Bei mir ist auf Platz 4 Murdoch vom A-Team. Der Verrückte vom A-Team fand ich immer, war immer der Geilste. Ich fand diesen Schönling fand ich immer scheiße, den Alten sowieso. Mr. T, naja, zu kultig.
Schwarz, ist ein Schwarzer gewesen. Ja.
Entschuldigung, fand ich natürlich auch sehr gut dann, aber Murdoch war immer der Geilste. Und Murdoch ist übrigens auch der Antagonist, hieß glaube ich auch der Antagonist von MacGyver. Der bei mir war noch weit läuft. Was machst du? Läufst du mit Flipflops, mit nassen Flipflops durch die Wohnung oder ist das Feuerzeug?
Nee, da hat einen Hoden am Oberschenkel festgeklebt.
Ah ja, okay. Wir haben übrigens diese Woche in der.
Sue muss lachen. Über den schmutzigsten Gag, den ich bringe heute, muss Sue am meisten lachen. Kennst du das, wenn der Oberschenkel, wenn du so 8 Stunden Auto fährst und du machst keine Pause und es ist Sommer und du hast eine ganz, ganz enge Jeans an und nein, dann stehst du das erste Mal auf.
Nein, das passiert nur Leuten mit dicken Oberschenkeln, dass der Hoden am Oberschenkel klebt.
Eine männliche Theorie, die mir bis heute nicht also in den Kopf geht, ist, ich bin so oft in Talksendungen gewesen und habe die Beine übereinander geschlagen. Und es schreiben tatsächlich Leute auf Facebook, ey, schlag mal die Beine nicht übereinander. Das ist ein Synonym für ein kleiner Penis, weil du kannst eigentlich, wenn du einen großen Penis hast, die Beine nicht übereinander schlagen. Wenn
totaler Quatsch.
Oder die sagen, das sieht homosexuell aus. Habe ich auch schon, öfter mal Leute geschrieben, es gibt Männer, die ein Problem damit haben, dass man sich die Beine übereinander schlägt. Also um das,
wenn man nicht wie so ein Louis da hängt oder was.
Ja, genau. Dabei habe ich mir natürlich auf der Innenseite des linken Oberschenkels so einen Stauraum, der wurde da so reingebaut, damit ich einfach die Beine. Nein, Quatsch, aber diese Theorie von Leuten, die denken, oder auch Männer, die Angst haben, die Beine übereinander zu schlagen, wenn man dann denken könnte, man hätte einen zu kleinen Penis und deswegen ist das überhaupt technisch nur möglich. Also Ängste der Welt, also kein Wunder, dass die
Isis gewinnt. Bei mir ist es ich sitze sehr selten mit Beine auseinander, weil man sofort, dadurch, dass man den Körper ja quasi in die Hose drückt, sofort diese immense Kombination aus sehr großen Hoden und einem extrem großen Penis sehen würde. Und da möchte ich Leute nicht mit verunsichern. Und deswegen schlage ich gerne die Beine übereinander, weil dann die Beine genau zwischen Penis oben und
für die anderen
und Hoden unten. Also die Hoden gucken unten raus und der Penis guckt oben raus und die Beine sind genau dazwischen übereinander. Weißt du?
Jan,
weißt du,
was ich meine, ne? Schlägt die Beine nur zum Schutz, damit die anderen sich nicht so schlecht fühlen, schlägst du die Beine übereinander, damit man das nicht sieht bei dir, das ganze Gehänge.
Ja, ist auch so. Also ehrlich gesagt, genau so ist es. So,
bei mir Platz ist auf 3. Achso,
auf Platz 3. Du bist auf Platz 3.
Entschuldigung. Nee, was war denn bei deinem Platz 4 war gerade?
Murdoch, der Verrückte vom A-Team.
Auf Platz 3 bei mir, ich glaube, wir hatten diese Aufzählung schon mal, egal, Leben ist ein Rausch. Alf ist wirklich auf Platz 3. Als Kind hätte ich immer gerne einen Alf gehabt. Alf ist so ein Typ gewesen, weil ich bin Einzelkind. Ich hätte gerne einen Alf gehabt bei mir zu Hause. Ich fand den, mit dem kannst du kuscheln, der ist flauschig, der ist witzig, der hat einen guten Humor. Alf war ein geiler Typ. Und dann habe ich auch schon die Geschichte erzählt, dass ich mal bei mir in Stelling war mal die... War beim Videopalast, da war ein großes Schild, ich habe gerade mal wieder Gesichter des Todes Teil 2 ausgeliehen oder irgendeinen anderen Film, und da war ein Schild, morgen die große Autogrammstunde mit der Stimme von Alf, Tommy Pieper.
Tommy Pieper.
Das, genau, das war auch schon ein paar Jahre, nachdem Alf abgesetzt wurde. Und dann habe ich am nächsten Tag meinen Horrorfilm abgegeben und sah Tommy Pieper da sitzen und es war genau keiner da. Also es war eigentlich nur der Videothekar da, mit dem sich Tommy Pieper dann aufgeschlossen unterhalten hat. Ansonsten ist nicht einer gekommen. Das Gefühl hatte ich jedenfalls. Und Tommy Pieper ist dann auf dem Parkplatz, ich habe mir das ganze Spektakel noch angeguckt und ist dann zurückgefahren. Und da tat mir auch Alf, ich glaube, wenn Alf das gesehen hätte, dass seine deutsche Stimme keine Autogramme geben muss, wenn er schon irgendwo hingeht, da wäre Alf auch gestorben. Also es war ein Glück, dass Alf nicht da war. Naja, das ist also, okay, die kurze Geschichte
noch. Auch eine, auf Platz 3 auch eine Figur aus dem Hause Tenner, und zwar Lynn Tenner. Meine erste Serien große Liebe. Lynn Tenner war, ich sag mal, für Verhältnisse der 80er Jahre einfach schon, war so mein erster Love Interest eigentlich.
Die war also doch, Lynn Tenner, war doch aber, war die nicht ganz klein?
Ein bisschen spießig, aber man wusste genau.
Feste Klammer.
Wenn die eines Tages mal 23 ist und schon so ein bisschen, die sich durch halb Berlin getindert hat, dann
vielleicht
kann man
ist
das
was erleben. Das ist eine
Traumfrau. Das ist eine absolute Traumfrau, genau. Das und deswegen, sowieso, ich fand Lynn Tenner mal toll.
Ja, ich finde, die Leute, die viel auf Tinder gearbeitet haben, das baut einfach so den Charakter auf. Die werden dann einfach so charismatisch dadurch. Das ist so gut für die Persönlichkeit, das aufzumachen und ganz viel.
Genau. Und auch sexuell offen zu sein und auch zu sagen, also auch quasi zu denken, dass es so eine Art Überbietungswettbewerb ist. Dass wenn man muss nur noch krasser irgendwelchen sexuellen Scheiß mitmachen, dann wird irgendwann der Traummann kommen. Wobei das, ich behaupte es mal gegen der Hypothese, es ist das Gegenteil ist der Fall. Es ist einfach das Gegenteil der Fall.
Ich glaube das ja auch mal. Also pass auf Platz 3 war bei dir.
Aber erstaunlich, dass das Gespräch da jetzt so weiter auf einmal ganz woanders hinlenkst. Ist egal, aber gut. Spricht ja auch für sich, dass du da nicht drüber reden möchtest. Ist schon okay.
Auf Platz 2 bei mir. Ich habe noch nie getindert, um das mal ganz gut zu sagen. Auf Platz
2 bei mir. Ich war schon bei Tinder.
Ich weiß, aber das war ein... zu Trump wollte ich vorhin auch nochmal sagen, fällt mir dann. Ich glaube ja immer noch, sorry, wenn ich jetzt so springe, aber dass Donald Trump irgendwann die nächsten Tage vor die Kamera tritt und sagt, sorry Leute, ich will gar nicht Präsi werden, das war nur ein soziales Projekt, das war nur mal zu gucken, wie weit man damit kommt. Aber es wird nicht passieren, ne? Nee. Okay, auf Platz 2 bei mir, meine große erste erotische Begegnung in einer Serie mit einer Frau, ein Colt für alle Fälle, Jodie, das war die Blonde, das war von Howie und von Lee Majors alias, wie heißt er nochmal, der Stuntman?
Weiß ich nicht.
Colt Sievers. Von Colt Sievers und Howie Manson, das waren nämlich die beiden Typen, da gab es diese wunderschöne blonde Schauspielerin namens Heather Thomas und die ist im Anfangsvorspann immer durch so eine Schwingtür gekommen und stand dann im Bikini da und sie sah aus wie einfach ein All-American Girl, aber für mich war das damals ein großes Geheimnis, was also das beinhaltet ein All-American Girl. Ist inzwischen vielleicht ein bisschen anders, aber die fand ich damals, das war damals, vielleicht ist das nicht eine der großen fünf, doch, weil es natürlich einen auch geprägt hat. Ich habe jedenfalls diesen Vorspann mit großer Leidenschaft mir angeguckt. Jodie von Ein Colt für alle Fälle, mein Platz 2 der großen 5 Seriencharaktere.
Bei mir auf Platz 2, ich war eine Zeit lang wirklich beinharter Star Trek-Gucker. Das habe ich wirklich gut gefunden. Und zwar Next Generation. Und der Kapitän, gespielt von Patrick Stewart, Jean-Luc Picard, würde ich jetzt mal stellvertretend dafür als Platz 2 der Serienfiguren. Ich fand es wirklich eine Zeit lang echt gut. Und habe echt Spaß daran gehabt mit Data und Jodie LaForge und wer noch alle. Und, also wirklich, das war wirklich ein großer Spaß. Ich glaube, auf Sat.1 lief das immer, sich Star Trek The Next Generation anzugucken. Ich habe auch dieses Sequest ganz gerne geguckt. Das war dieses, ich glaube, dieses Unterseeboot mit Jonathan Brandis. Das fand ich auch mal ganz cool. Das war aber eher so, als Star Trek dann, glaube ich, nicht mehr lief, haben sie das gebracht. Ich fand das wirklich eine tolle Serie und hat mir großen Spaß gemacht. Und ich finde immer noch, dass ich so eine richtig gute Science-Fiction-Serie, die wirklich gut ist und nicht so sehr nervt mit irgendwelchen CGI-Figuren oder so, würde ich mir auch wieder angucken. Ich würde mich freuen, wenn es mal wieder eine geben würde. Also wenn es mal eine gute, schlau gemachte Science-Fiction-Serie geben würde. Nicht immer nur so ein brutaler Retro-Scheiß.
Okay, ich habe damals irgendwie, ich habe nur das Original gesehen, Star Trek, also mit Spock und so.
Kirk und Spock.
Und den Rest, Ja, und den Rest habe ich mir dann gar nicht mehr, weil ich bin da auch nicht durchgestiegen. Galaxy, dann Next Generation, dann Third Generation, dann gab's noch hier, das gehörte irgendwie alles zusammen, aber ich habe da irgendwie keinen Durchblick gefunden. Ich war da, das war nicht mehr meine Welt. So, bevor mein Platz 1 kommt, würde ich jetzt gerne noch mal kurz einen Song mir wünschen.
Ja,
und dann, ist immer ein bisschen Spannung. Ich bin gerade großer Fan von der neuen Single der Kings of Leon. Die kennst ja wahrscheinlich auch, die Band, ne? Eigentlich habe ich die schon so ein bisschen abgeschrieben. Ich fand die ersten drei Platten toll. Und dann wird es immer so U2-mäßiger Stadionrock. Und wahrscheinlich wird die neue Platte von denen auch genauso wieder werden, weil man kann ja nicht mehr zurückgehen und auf einmal so ein verschrobenes, kleines Rockmeisterwerk wie die erste Platte von denen übrigens, die ganz toll ist, so nochmal machen. Aber die Single heißt Waste a Moment und die Textzeile Take your time to waste a moment finde ich ganz super. Ist ein kleiner, kluger, guter Satz. Und die gibt's auch schon bei Spotify nämlich, weil Spotify ein guter Anbieter ist im Internet und der hat diesen Song für uns besorgt. Herr Spotify ist zu den Kings of Leon nach Nashville, hat die gefragt, die meinten, pack den Song jetzt auf die Playlist, aber nur, wenn Jan Olli den auch spielen. Das machen wir jetzt. Jetzt hören wir Waste a Moment, also kann man anmachen. Ist wirklich ein richtig guter Song, finde ich. Also so eine fette Produktion, viel Hall auf der Stimme. So ein bisschen tricky mit den Drums. Haben die da nochmal so Drum-Loops rübergelegt, so ein bisschen. So Toms, die da nochmal so, dass so ein Groove reinbringen. Also ich finde, das ist ein guter Song. Hier ist Waste a Moment und dann kommt Platz 1 von Janni und mir, der großen Seriencharaktere. Ja, bis gleich.
Fest und flauschig am Sonntagnachmittag, barbarische Wochen und wir kommen jetzt zur Nummer 1 bei die großen 5, heute die großen 5 Serienhelden von früher und Olli, ich bin so gespannt auf deine Nummer 1. Komm,
ja, Wir müssen eine Sache dazu sagen, das ist natürlich jetzt eine reine Retro-Liste, wir haben jetzt keine heißen HBO-Serien dabei gehabt oder ähnliches, sondern dazu muss ich aber auch sagen, ich habe gerade mal so überlegt, wem willst du denn als Lieblingscharakter nehmen aus Game of Thrones oder Jack Bauer von 24 oder einen von Lost?
Tyrion, das wird alles. Tyrion Lannister?
Ja, aber die sind nicht so prägend wie die, die man als Kind gesehen hat in Serien, die Helden, finde ich. Ich wollte fast Fuzzi sagen aus Western von gestern, aber der sah aus wie so ein alter, kranker, perverser Sexmolch.
Fozzie. Ja. Fozzie aus, wie heißt der nochmal?
Rauchende Colts.
Der über den Shark gejumpt ist, von dem der Ausdruck kommt. Wie ist er?
Ach so, Happy Days.
Happy Days, genau.
Ja, genau. Nee, mein Platz 1 ist also
Fonzie. Fonzie, nicht Fozzi.
Fonzie, nicht. Fozzie ist ein anderer. Der spielt in einer anderen Serie mit, die wir beide vielleicht auch mal gesehen haben.
Im Internet gesehen haben, genau. Jetzt kommen wir zu deiner Nummer 1. Ich bin gespannt.
Ja, ist eine Mystery-Serie, fand ich damals unheimlich gut. Bis zu dem Zeitpunkt, als der Mörder dann ertappt wurde, beziehungsweise rausgekommen ist, wer der Mörder von Laura Palmer ist. Und dann wurde die Serie so ins Absurdum geführt. Aber eigentlich ist Dale Cooper, der FBI-Agent, gespielt von Kyle MacLachlan, oder wie er ausgesprochen wird. Wie wird er ausgesprochen zu? Weißt du das, Kyle
MacLachlan? Lachlan? Lachlan, ich schottische Name, oder?
Alle mal lachen.
Ach, alle mal lachen.
Dale Cooper, der subtil agierende FBI-Agent aus Twin Peaks, das fand ich ist ein sehr, sehr guter Charakter gewesen. So geheimnisvoll, bisschen nerdy und trotzdem Schlacht bei den Frauen gehabt. So wie es, also so, wie man sich das auch gewünscht hat zu der Zeit, dass man auch mal, weiß ich nicht, ob ich so werden wollte. Aber ich fand ihn gut. Mein Platz 1, Dale Cooper von Twin Peaks.
Ja, okay, bei mir auf Platz 1. Und da kommst du mir auch wieder bekannt vor, als hätte ich das schon mal gesagt, MacGyver. Natürlich, Angus MacGyver. Angus ist der Vorname. Ja. Wurde nur in einer Folge gesagt, Angus MacGyver. Konnte alles machen, war ein großes Vorbild, frisurenmäßig, gespielt von Richard Dean Anderson.
Aus seinem Stuhlgang konnte der Nitroglycerin basteln oder so. Manchmal können viele, aber der konnte nur das immer, wann er wollte.
Nur mit einer Büroklammer, ein bisschen Gaffertape und einem Kaugummi hat er quasi aus den einfachsten Sachen ein Flugzeug gebaut. Und ich fand das immer eine tolle Serie. Und er hat eben Abneigung gegen echte Waffen gehabt, hat nie eine Pistole in die Hand genommen, immer wenn er jemanden gehauen hat, hat er sich danach die Hand gehalten, weil es ihm wehgetan hat. Das war der einfühlsame Actionheld und das fand ich immer ganz toll und deswegen ist er bei mir auf Platz 1. Das waren die großen 5.
Hier ist der Abbinder.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
So, ich muss jetzt noch eine wichtige Sache mit dir besprechen. Und ich weiß, du bist einer der wenigen Leute, von dem ich ganz genau weiß, dass es dich interessiert. Kannst du gerade was empfangen am Handy?
Dann muss ich Flugmodus ausmachen. Kann sein, dass
Mach mal den Flugmodus ganz kurz aus. Ich würde dir mal kurz ein Bild schicken, was mir wiederum von einer Zuschauerin geschickt wurde, die mir eine Nachricht auf Facebook geschrieben hat. Ich habe festgestellt, durch private Recherchen, dass es ein interessantes kulturelles Phänomen in Deutschland gibt, dem man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen sollte. Wenn Kinder fangen spielen, gibt es überall in Deutschland einen Platz, an dem sich die Kinder festhalten, wo sie nicht gefangen werden dürfen. Der sichere Ort beim Fangenspielen.
Und der dieser Klippo-Ort.
So, genau, der heißt bei dir Klippo, aber dieser sichere Ort heißt überall in ganz Deutschland anders. Und zwar, das ist ein sprachliches Phänomen, was nur unter Kindern weitergegeben wird, was offensichtlich seit Jahrhunderten so ist. Und das ist wirklich du fährst teilweise über eine Stadtgrenze und es heißt anders. Bei mir hieß es früher Lou. Und ich habe es deswegen festgestellt, weil die Kinder, die ich so kenne, die so in meinem Privatkreis rumlaufen, die spielen ja im Raum Köln. Spielen die Fangen und da sagen die dazu Freio. Klippo kannte ich auch und Freio dann ein Bekannter sagte, wieso meine Kinder, bei denen heißt es Wupp. Der kommt aus dem Ruhrgebiet und ich schicke dir jetzt mal das Bild und es gibt eine Untersuchung, ich glaube der Uni Salzburg, das hat mir eine Hörerin namens Jule geschrieben, schöne Grüße und vielen Dank dafür. Die Uni Salzburg hat das mal erforscht und wenn du siehst, wie viele Orte es gibt und wie die heißen und teilweise wie kleinteilig diese Gebiete sind, ich finde das faszinierend, weil
finde ich auch.
Weil das vor allen Dingen, man muss sich vorstellen, das wird nur unter Kindern weitergegeben. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Wenn du mit Kindern im Raum Köln spielst, sagst du Freio und dann ist frei. Wenn man in Bremen, und es ist nur in Bremen, Lu gibt es nur in Bremen und in Teilen von dem südlichen Bremer Umland, heißt es Lu und nirgendwo sonst auf der Welt heißt das Lu beim Fangen.
So, warte mal. Und in Franken heißt es Bedeut.
Bedeut?
Bedeut, ja.
Warte mal, Olli Schulz schicke ich dir jetzt mal hier. Schickst du jetzt mal zu. Und ich guck mal, das ist jetzt nur ein Bild, das ist aus dieser Studie der Uni Salzburg. Und da gibt's ganz tolle, zum Beispiel heißt es im Raum Berlin, heißt es auch Klippo oder Haus. Klippo oder Haus. In Nordostdeutschland, also komplett in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Nordbrandenburg, sagt man Haus. Dann gibt es aber auch zum Beispiel an der Grenze zu Sachsen-Anhalt eine Region, in der man Klipp sagt. Klipp. Und das ist offensichtlich relativ präzise in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen. Hast du bekommen das Bild?
Ja, ich guck gerade ganz fasziniert hier.
Also, das ist gut. Ist das nicht geil? Ist das nicht irre? Also, ich werde dieses Bild gleich mal posten ich werde es gleich mal posten, damit ihr das seht. Wie gesagt, von der Uni.
Ich bin im Klippo-Gebiet, aber gleich daneben an der Rostocker Grenze heißt es Haus. Aber Haus ist genau. Kennst du den Ausdruck Ephos noch?
Nee.
Erster Vorne-Sitzer ohne Streit, das hieß immer Ephos bei uns.
Nee, kenn ich nicht. Aber guck mal, in Bremen gibt es diese grünen Romben, diese olivgrünen Romben. Und das ist die Gegend, in der nur vier Symbole, es gibt es nirgendwo anders. Da sagt man Lu. Nirgendwo anders sagt man Lu. Nur in Bremen. Ist das nicht irre? Und im Rheinland, das sind
diese. Und hast du auch immer Lu gesagt früher?
Ja, ich habe immer Lu gesagt. Ja, ich war ganz verwundert, dass die Kinder auf einmal Freio sagten. Wie Freio? Und das ist natürlich, dann kommt man dann als Bremer offensichtlich ins Grübeln, woran das liegt. Und andere Leute sagen, ja, Wupp heißt das. Wieso? Bei uns hieß das Wupp. Im Ruhrgebiet heißt es einfach Wupp.
Ja, aber wenn du jetzt ein derbe Opinion-Leader bist in Bochum oder so und du ziehst dann nach Bremen, kannst du das nicht umkrempeln, dass dann auch alle da Wupp sagen?
Das Ding ist, das müssen die Kinder machen. Das müssen die Kinder untereinander machen. Also vielleicht, wenn ich jetzt quasi meinen Kindern sage, sag doch immer Lu beim Fangen spielen, kann es sein, dass das bei der nächsten Untersuchung der Uni Salzburg in 50 Jahren im Rheinland auf einmal eine Stelle auftaucht, wo dann so ein Zeichen für Lu ist. Aber es gibt ganz tolle Begriffe. Zum Beispiel Beat, Butte, Eins aus, Freio, Freios, Gotta, Gotto, Leo, Kobe, Hohle, Himmel,
Koberind, Pat. Vom Koberind, oder was?
Es gibt wahnsinnig viele. Tick, Ticke, Chigges, Zick, ja, Zick, Zippe, Zip, Zeh, Ziel,
Lu,
Wupp,
Mal,
Bande, Mule, Bade, Mal,
Pix,
Pandus, Panne. Aber alles so Fantasiewörter, alles Kindersprache und alles ganz, da siehst du dann doch, wie unterschiedlich Deutschland ist und wie wenig wir eigentlich so, also das ist, kulturell ist das auch hochinteressant. Finde ich total geil.
Finde ich auch total gut. Vielleicht gibt's da noch mehr so eine Sachen. Wenn Sie da draußen, liebe Hörer, auch so interessante Sachen haben, die wir vielleicht in der Sendung mal besprechen können, dann schicken Sie uns das zu. Ich kriege immer nur Anfragen, ob ich nicht noch mal ein Video aufnehmen kann für einen Freund, der irgendwie Hochzeit feiert. Weniger Hochzeitsanfragen, mehr so eine Sachen, finde ich gut. Was und, wird bei dir am meisten gefragt? Kriegst du eigentlich auch noch Anfragen, ob du bei einem Kumpel pennen willst oder
so ein Video aufnehmen kannst? Video aufnehmen für Hochzeiten, Abi-Bücher. Das Ding ist, entweder macht man es für alle oder man macht es für niemanden. Es ist gar nicht möglich, dadurch, dass Kommunikation, dass man keine Briefmarke mehr draufkleben muss, dass nicht mehr 50 Cent kostet, wenn man einen Brief schreiben muss. Ich glaube, früher konnte man einfacher Fanpost abarbeiten. Ich kann heute, es gibt so viele Kanäle, es schreiben mir Leute E-Mails bei Twitter, bei Facebook, das kann man alles nicht beantworten. Ich freue mich immer über echte Post, über echte Briefe, über Zusendungen und da versuche ich auch immer, ich habe jetzt zum Beispiel tolle Süßigkeiten bekommen von einer Hörerin namens, weil die darauf reingefallen sind, weil die gedacht haben, ich habe echt einen Nervenzusammenbruch. Godefahrt, die haben mir Kinder Schokobons geschickt, habe ich in der Redaktion verteilt, haben sich alle toll gefreut, vielen lieben Dank. Das finde ich immer toll, da kann man sich auch mal bedanken und so, aber das ist alles andere ist sehr würde sehr viel Zeit kosten und ehrlich gesagt, so viel Gebührengelder habe ich nicht, dass ich mir einen Assistenten leisten kann, der das für mich macht und das finde ich auch irgendwie blöd.
Ja. Oh, Jan, das ist die Sendung schon wieder fast vorbei. War heute so ein bisschen
Werbung, vorbei, also. Sogar.
Ja, oder? Ich muss noch eines, morgen ist Geburtstagsparty. Ich muss morgen,
wieso?
Hast du Geburtstag? Für meine Tochter? Nee, ja. Tochter hat Geburtstag gehabt und morgen ist die große Party und wir machen eine Schatzsuche und ich will versuchen dann, das ist glaube ich so unter den Eltern, also ich weiß nicht, ob es ist so ein kleiner Konkurrenzkampf, wer macht denn eigentlich die geilste Schatzsuche? Also damit man da richtig so Features macht. Und jetzt will ich gleich zum London Dungeon fahren und mir 10 Darsteller holen, die ich da morgen im Wald verstecke, dass die Kinder die immer fragen, wo es hier zum Schatz geht. Dass man das richtig, also ich will jetzt alle übertrumpfen. Ich will eine Schatzsuche morgen machen, die noch nie da gewesen ist. Mitunter auch die alten Nazi-Gänge aufbuddeln, dass die da nochmal mit der Lampe längs müssen. Dann nochmal, also mit Schauspielern. Vielleicht auch mit Stacheldraht unter durchrobben. Und also dass das eine richtig, also amtliche Schatzsuche wird, die über einen halben Tag geht und wo die Kinder völlig am Ende sind. Am Abend und fast schon traumatisch einschlafen, weil es so dramatisch war. Das will ich irgendwie machen. Hast du noch einen Tipp? Hast du schon mal eine Schatzsuche organisiert?
Mm-mm. Bei uns ist eigentlich Kindergeburtstag immer so, dass man in Köln ist alles ein bisschen
einfacher. Kinder alle ins Zimmer, Tür zu und Fernseher an.
Ja, und hinterher, wer kriegt die fetteste Tüte mit Überraschungseiern drin und die geilsten Geschenke, Pixie-Buch, Überraschungsei, nochmal so eine Nerf-Pistole. Je mehr coole Sachen in der Tüte drin sind, desto besser war der Geburtstag. Und es wird eigentlich auch hauptsächlich nur, es wird Disney Channel geguckt. Disney Channel gucken und hinterher eine fette Tüte mit, das reicht. So ist es bei uns in Köln.
Eine fette Tüte, ne? Aber kriegen denn manche Kinder mehr? Oder bei der Schatzsuche würdest du es auch so darauf auslegen, dass nur das Kind, das den Schatz gefunden hat, was kriegt und die anderen Kinder kriegen nichts, obwohl sie 3,5 Stunden durch den Wald gelaufen sind?
Finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Finde ich ganz
ja,
gut.
Das ist dann gleich mal so ein bisschen, das ist, so ist das nun mal im Leben, ne? Das, manchmal gewinnen die einen und so und ja. Schon ruhig mal machen. So, das war's, glaube ich, diesmal schon
das
wieder,
war,
oder?
Das war fest und flauschig. Barbarische Wochen für diese Woche. Wenn Sie das jetzt hören und noch nicht eingeschlafen sind, es ist jetzt Zeit, sich hinzulegen. Chillen Sie die Basis, kommen Sie gut zur Arbeit, muss man auch mal sagen. Viele Leute nutzen den Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Höre ich ganz viel in letzter Zeit, dass die Leute das auf dem Weg beim Pendeln hören oder
viele hören das auch beim Geschlechtsverkehr.
Ja,
eigentlich jetzt genau. Öfter mitbekommen. Einige hören es beim Geschlechtsverkehr. Hast du schon mal von Zuhörern ein Angebot bekommen auf ein Dreier, wollte ich dich nochmal fragen?
Ja, habe ich schon. Ich habe aber abgelehnt, weil es mir nicht...
Weil du gemerkt hast, dass ich das war, der dich angeschrieben hat.
Nee, naja, da sitzt ja irgendwie ein Reporter von der Zeitung irgendwie, kommt da aus dem Schrank raus und sagt Foto, knick, knick und so. Oder es sind dann die Jottas oder so. Nee, seriöse Dreierangebote gerne. möglichst ein lesbisches Pärchen, was mal was anderes ausprobieren möchte. Das wäre mir ganz klar.
Ja, genau.
Alle nee, Angebote. Aber auch heterosexuelle Pärchen, prinzipiell bin ich da immer offen. Angebote immer gerne an lukemokritsch@zdfneo.de. Angebote immer gerne per Facebook und dann gucken wir einfach mal, ob sich das ergibt. Man hat ja viel Zeit.
Taucheranzug bringst du selber mit, ne? Oder
ist was? Ja, genau. Aber wie gesagt, aber drei Angebote, wenn ich es nicht mache, es liegt nicht daran, dass ich keinen Bock habe, mir fehlt einfach die Zeit, weil ich so ein einfühlsamer Streicheltyp bin. Guter Sex dauert bei mir 2 Tage. Ich pflanze mich vor.
Ja, aber der erste Tag wird nur geredet, oder? Was alles passiert.
Ja, man versucht sich gegenseitig eine Erektion bzw. den Geschlechtsbereich, den Geschlechtszellbereich, Geschlechtsverkehr bereit zu reden. Nur mit Wörtern. Nur mit der Kraft der Worte. Geschlechtsteilbesprechung. Und dann wird, und dann geht's zur Sache. Erstmal schön streicheln und viel. Böhmi-Böhmi-Massage. Zweihändige Böhmi-Böhmi. Manchmal kommt dann noch so eine dritte Sache dazu, wo man sich, ist das eine Hand oder was ist das?
Ist das eine Hand? Was ist das? Die hat ja gar keine Finger, die Hand, aber einen ganz schön langen Arm.
Ja, so, okay. Mit diesem Bild, Dankeschön, alles klar, es ist Zeit, die Sendung abzubrechen, sicherheitshalber, Safety, Achtung, Nothammer, Klong, Klong,
genau, möchte aus der Sendung raus. Genau, fühlen Sie sich heute mal mit so einem alten, mit so einem fleischigen Nothammer auf den Kopf gehauen, das war's für diese Woche, nächste Woche, dann wieder mal ein bisschen, ja, weiß ich auch spannend, nicht, anders einfach.
Genau. Ja. War eine schöne Zeit.
Was machst du am Wochenende?
Super, ja. Wir haben heute Sonntag, achso, am Wochenende, ich werde wahrscheinlich, ja, ist ein bisschen, ist Flohmarkt bei uns auf dem Dorf. Da werde ich mal im Garagenflohmarkt im Garage aufmachen. Ich habe so alte Bobbycars und meine Zweitfamilie aus dem Keller hat noch ein paar unbenutzte Wäscheteile, die sie loswerden möchte. Und das wird alles verkauft am Wochenende. Und ich denke, ich werde ja vielleicht am Sonntag mal nach Berlin fahren und mal gucken, wie die Wahl ausgegangen ist. Persönlich,
ja,
nicht mal vom Stand der Hauptstadt überzeugen. Das könnte ich machen, mal nach Berlin. Vielleicht sehen wir uns ja in Berlin.
Hast du Lust? Ja, melde dich doch mal gerne.
Ja, alles klar.
Okay. Gut. So, dann liebe Grüße. Hast du noch einen Song, abschließenden Song, den du noch gerne heute den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich könnte natürlich jetzt nochmal die Orsons, aber muss ja auch. Nee, pass auf. Es gibt was von Reinhold. Nein, pass auf, es gibt was von Reinhold Messner. Von Reinhold Messner, der Berg ruft.
was
aber Vorsicht!
Der Berg ruft!
Reinhard May zum Schluss hören. Und zwar mit Vernunft. Vernunft breitet sich aus über die Bundesrepublik Deutschland.
In diesem Sinne,
gute Nacht.
Gute Nacht, bis dann die Playlist. Du verhackst die völlig hier mit Reinhard May noch.
Die coolen Songs sind von mir, die sensiblen, einfühlsamen Schmusehits sind von Olli.
Genau. Also,
tschüss, macht's gut, Leute. Bis bald.
Tschüssi. Ciao.